Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Marienverehrer, wir leben im Zeitalter des Ökumenismus, also der Bestrebung, die getrennten Christen wieder zusammenzuführen. Innerhalb dieses Ökumenismus gibt es verschiedene Hindernisse. Hindernisse, die vor allem auf der Seite der katholischen Kirche gesehen werden. Denn diese katholische Kirche glaubt nun einmal am meisten. Eines der ökumenischen Hindernisse trägt den schönen und einfachen Namen Maria. Maria, das Hindernis für die Einigung der Christen. Denn wenn wir so einen Blick über die verschiedenen christlichen Richtungen, Konfessionen, Denominationen werfen, dann bemerken wir ganz unterschiedliche Auffassungen in diesem Bereich. Für die einen hat die allerseligste Jungfrau Maria überhaupt keine Bedeutung. Etwa reformierte Kreise wären hier zu erwähnen. Ja, die Marienverehrung gilt vielen von ihnen sogar als als antichristlich. Rosenkranzgebet wird zumal in Freikirchen und evangelikalen Kreisen nicht selten als eine Form der Magie bezeichnet. Andere beschränken die Rolle Mariens auf diejenige, dass sie Jesus empfangen hat und vielleicht auch als eine hervorragende Christin gelten darf. Doch es ist da kein Wort von ihrer Fürsprache, geschweige denn von einer Mitwirkung am Heilswerk, so etwa das Luthertum. Wieder andere erkennen gleich uns die Gottesmutter als immerwährende Jungfrau, als Gottesgebärerin, als Fürsprecherin an, lehnen aber zugleich das Dogma der unbefleckten Empfängnis als eine typisch römisch-katholische Verirrung ab, so vor allem die von Rom getrennten Ostkirchen. Die Katholiken hingegen, liebe Gläubige, sehen alles das in ihr, was da abgelehnt wird. Aber tun sie es denn wirklich noch? Ein Blick in die katholische Welt bringt da vielfach Bedauerliches zutage. Viele Katholiken haben überhaupt kein rechtes Verhältnis mehr zu ihr, sprechen wie die Reformierten von der Maria. Und das ist ja auch kein Wunder, da in manchen, ja, in vielen Pfarreien kaum noch eine Marienandacht, ein Rosenkranzgebet oder Ähnliches angeboten wird. Nicht einmal das klassische Marienlied am Abschluss einer gewöhnlichen Heiligen Messe ist geblieben. Unter Theologen, die sich als katholisch bezeichnen, werden die dogmatischen Grundwahrheiten über Maria, also ihre unbefleckte Empfängnis, ihre immerwährende Jungfräulichkeit, ihre Sündenlosigkeit, ihre wahre Muttergottesschaft und auch ihre leibliche und seelische Aufnahme in den Himmel, sowie ihre Stellung im Heilswerk als Mitwirkende, als Mittlerin, als Urbild der Kirche, nicht mehr recht gesehen. Ja, bezeichnet als zeitbedingte Äußerungen der Vergangenheit. Und dann gehen diese Theologen bekanntlich daran, alles das gnadenlos neu zu interpretieren, sodass vom ursprünglichen Verständnis der Kirche oft fast nichts mehr übrig bleibt. Und das tun sie nicht zuletzt unter Berufung eben auf die Ökumene. Im Zeitalter der Begegnung der Christen seien solche Aussagen wie die katholischen Mariendogmen unangemessen, unpassend, überholt. Man solle sich doch bitte lieber um das Wesentliche kümmern, um die Kernthemen und in ihnen eine Einheit, wenigstens einen Konsens finden, anstatt Nebensächlichkeiten wie die Mariologie, also die Lehre von der Gottesmutter, aufzublähen und in den Vordergrund zu zerren. Maria also ein Hindernis der Ökumene. Aber, liebe Gläubige, ist das denn auch wirklich so? Ist sie nicht vielleicht nur ein Hindernis für eine falsch verstandene Ökumene? Hingegen der Garant für eine echte Ökumene. Sehen wir doch einmal etwas genauer hin. Oikumene, dieses griechische Wort, bedeutet zunächst so viel wie die bewohnte Erde. Oikeo, das griechische Wort, heißt bewohnen. Oikos heißt die Wohnung, das Haus, die Heimstätte. Mit christlicher Ökumene ist also zunächst im Sprachgebrauch der frühen Kirche die Weltkirche gemeint. So wurde das Wort Ökumene abwechselnd mit dem Wort Katholike benutzt. Man nennt zum Beispiel die ersten großen Konzilien, an denen nicht nur Bischöfe einer Region, sondern aus der ganzen damaligen Christenheit zusammenkamen, ökumenische Konzilien. Später bekam dann der Ausdruck Ökumene und noch mehr das Wort Ökumenismus, die Bedeutung der Bestrebung, die gespaltene Christenheit wieder zusammenzuführen. Und hier, liebe Gläubige, müssen wir es uns schon klar machen, dass das ein wichtiges Anliegen ist. Denn darin, dass diejenigen, die den Namen des Herrn anrufen, untereinander gespalten sind, liegt doch eine unendlich traurige Tatsache. Sollten die Christen nicht viel mehr vor der Welt das Zeugnis der Einheit geben? In der frühen Christenheit sagte man bekanntlich über die Christen, seht, wie sie einander lieben. Jetzt aber scheint es auf das Gegenteil zu sein, seht, wie sie einander bekämpfen, seht, wie sie sich spalten und immer weiter in noch kleinere Grüppchen aufteilen. Das kann doch wohl nicht von Gott sein. Ja, das Wort unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus selbst verpflichtet uns zum Bemühen um Einheit. Vater, gib, dass alle eins sein, ut unum sind. Die Einheit von Vater und Sohn im Heiligen Geist ist dabei selbst das Vorbild. Sie soll sich in der geeinten Christenheit, in der geeinten Kirche widerspiegeln. Also, liebe Christen, niemand, der das Evangelium, niemand, der das Wort Gottes ernst nimmt, kann dieses Ziel der Ökumene, der Einheit aller derer, die an den menschgewordenen Gottessohn, unseren gekreuzigten und auferstandenen Erlöser glauben, geringschätzen. Aber da stellt sich dann doch auch eine sehr gewichtige Frage. Wie ist denn diese Einheit zu erreichen? Und kann es wohl eine Lösung sein, wenn man einfach die Hindernisse dadurch aus der Welt zu schaffen versucht, dass man sie einfach für nicht existent oder für nebensächlich erklärt? Und mit Blick auf die Lehre von Maria stellt sich die Frage, handelt es sich da um eine Nebensache, wie zum Beispiel bestimmte folkloristische Ausmalungen des Glaubens, regionale Sondertraditionen, oder haben wir in der Gestalt der Gottesmutter nicht im Gegenteil etwas ganz Zentrales, ein Kernthema unseres christlichen Glaubens? Liebe Gläubige, die Erfahrung der Kirche zeigt, mit dem rechten Marienglauben fällt zumeist alsbald auch der rechte Christusglaube. Und im Geheimnis der Gottesmutter laufen sozusagen alle Fäden unserer Glaubenswelt zusammen. Mit dem Marienglauben also fällt der rechte Christusglauben. Ein berühmtes historisches Beispiel dafür ist der Streit um den Titel Theotokos, das heißt Gottesgebärerin, im 5. Jahrhundert, der dann auf dem Konzil von Ephesus zu der berühmten Erklärung des Dogmas von Maria als der wahren Gottesgebärerin führte. Diejenigen nämlich, die diesen Titel ablehnten, die sogenannten Nestorianer, machten nicht nur Abstriche an dieser Bezeichnung Mariens als Gottesgebärerin, sondern zugleich auch wesentliche Abstriche an der wahren Einheit von Gottheit und Menschheit in Jesus Christus. Nach ihnen hatte Maria nur einen Menschen, Jesus, geboren. Einen Menschen, der auf einzigartige Weise mit Gott verbunden war. Kommt uns das nicht sehr bekannt vor, wenn wir heutige Bücher lesen? Aber man konnte nicht sagen, Maria hat wahrhaft Gott zur Welt gebracht. Und so ist es denn immer wieder in der bewegten Geschichte der Christenheit zu beobachten. Wo man zum Beispiel die Jungfräulichkeit Mariens, ihre Freiheit von der Sünde und so weiter leugnet, da bleibt das Geheimnis Jesu Christi nicht unangetastet. Ich wüsste keinen bedeutenden Theologen oder jemanden, der sich als solchen bezeichnet, der die Jungfräulichkeit Mariens leugnet, aber zugleich an der wahren Gottheit Jesu Christi festhält. Zwei unverdächtige Zeugen seien hier angeführt. Der Theologe Karl Rahner, der normalerweise nicht als besonders konservativ und auf den Schutz der wahren katholischen Lehre bedacht gilt, schreibt, die mariologischen Aussagen kann also der katholische Christ nicht als zwar richtig, aber für ihn als uninteressant auf sich beruhen lassen. Sie gehören zu seinem Glauben, das sagt Karl Rahner. Und ein evangelischer Theologe, der Protestant Ulrich Wickert, schreibt noch viel deutlicher, Erwählung Mariens, Menschwerdung Gottes, Kreuzigung Christi. Das sind drei Grundaspekte des einen Christusgeschehens. Wenn man einen dieser Aspekte verliert, das ist schon der Anfang vom Ende. Und jetzt ganz deutlich, blende die Erwählung Mariens aus. Dann hast du das Band zerrissen, das den dreieinigen Gott elementar mit der Erde verbindet. Am Ende behältst du in Jesus nur noch den Menschen zurück. Und über den bloßen Menschen Jesus lässt sich je nach Parteiprogramm beliebig verfügen. Jawohl, über den bloßen Menschen Jesus lässt sich dann je nach Parteiprogramm beliebig verfügen. Ein Anschauungsmaterial für diesen letzten Satz ist ein Zitat des protestantischen Theologen Ulrich Wickert, fehlt es in unseren Tagen nicht. Maria wird daher von der christlichen Tradition diejenige genannt, die alle Irrlehren besiegt hat. Eben, weil in den Wahrheiten über sie, die Wahrheiten über die Menschwerdung Gottes, über die Erlösung, über die Gnade und auch die Wahrheiten über die Kirche sozusagen zusammenlaufen. Maria ist der Weg, den Gott zu uns Menschen gewählt hat. Wer sie ablehnt, der lehnt damit den Ratschluss Gottes ab. Sie hat der Engel als die Gnadenvolle, die Kecharitomene, die Gratia plena bezeichnet. Und wer das eben nicht hinnehmen will, dass Maria die ganz Gnadenvolle ist, der steht offensichtlich mit dem, was Gott selbst uns sagt, auf Kriegsfuß. Oder er deutet es nach seinen eigenen Belieben, nach seinen Lieblingsideen. Maria hat durch ihr freies Ja sich bereitgestellt für Gottes Pläne und damit gezeigt, was die menschliche Mitwirkung am Erlösungswerk ist, denn bis unter das Kreuz war sie daran beteiligt. Wer daher diese Mitwirkung Mariens nicht sehen will, der strickt sich offensichtlich seine eigenen Vorstellungen von Erlösung und Heiligung zurecht gegen Gottes Weisheit, gegen die Fakten, wie sie uns das Neue Testament ganz klar vor Augen stellt. Liebe Gläubige, wo also liegen die Hindernisse für die Ökumene? Doch eher dort, wo man das Wort Jesu nicht annehmen will, der in Johannes uns allen sagt, wir haben es eben im Evangelium gehört, siehe da deine Mutter. Die Hindernisse für die Ökumene liegen dort, wo man der Weissagung nicht entspricht, die aus dem Munde der Gottesmutter selbst ergangen ist, als sie im Magnificat sagte, siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Nur diejenigen gehören folglich zu diesen Geschlechtern Gottes, die sie selig preisen. Liebe Gläubige, Maria ist, genau betrachtet, nicht ein Hindernis für die Ökumene, sondern steht im Herzen der richtig verstandenen Ökumene, nämlich der Heimkehr aller Getrennten in das eine Vaterhaus und, wie wir sicher auch sagen dürfen, in das eine Mutterhaus. Und damit wären wir wieder bei dem Wort Ökumene. Denn darin steckt ja Oikos, das Haus, die Wohnung. Es ist die Kirche dieser Ökumene. Sie ist aber eben nicht nur eine kalte Institution, ein bloßer Verein, sondern ein wahres Elternhaus, eine Heimat. Und was gehört zur Heimat mehr als gerade die Mutter? Der Erzbischof von Wien, Kardinal Schönborn, hat einmal geschrieben, Maria ist das Herz der Theologie und sie bürgt für eine Theologie des Herzens. Herz der Theologie und Theologie des Herzens, das ist schön gesagt. Denn wirklich sorgt die Gottesmutter dafür, dass eine gewisse Wärme, eine liebevoll mütterliche Atmosphäre, eine Art Häuslichkeit und Heimat in die Lehre vom Glauben kommt. Dann ist es nicht nur eine abstrakte Doktrin, sondern es ist erfüllt mit Vitalität, mit Leben. Und das wirkt hinein in das Glaubensleben, in die Frömmigkeit jedes Christen. Die Frömmigkeitsformen, die sich im Kult der Gottesmutter entwickelt haben, mögen im Einzelnen Geschmacks- und auch Mentalitätssache sein und mit bestimmten Orten Verbindung halten. Aber der Inhalt und eben auch diese Sprache des Herzens, die mehr ist als eine bloß sachliche Information, mehr als bloß hergesagte Formeln oder theologische Definitionen, die vielmehr eine Sprache kindlicher Liebe ist. Dieser Inhalt also und die Sprache der Frömmigkeit hängt engstens mit der Gestalt der Mutter zusammen. Gerade heute, liebe Gläubige, bei den Diskussionen über die außerfamiliäre Kinderbetreuung von den ersten Jahren, ja von den ersten Monaten an, ist doch daran zu erinnern, wie unverzichtbar die Mutter ist. Als Arbeitskraft kann man die Frau sehr wohl ersetzen, aber nicht als die Mutter ihrer Kinder. Mutter ist Heimat. Und deshalb ist auch für alle Christen die Heimat dort, wo sich die Mutter befindet, wo sie in ihrer ganzen Herrlichkeit und Schönheit erkannt, verehrt, geliebt wird. Eben in unserer Kirche, die Maria nicht nur als eine besondere Frau, als ein hohes Vorbild, als eine hervorragende Christin, als eine Schwester im Glauben und so ähnlich verehrt, sondern sie als die unbefleckt Empfangene, die jungfräuliche Gottesmutter, die Mitwirkerin am Erlösungswerk und die in den Himmel aufgenommene Königin, unsere Fürsprecherin und Gnadenvermittlerin, anerkannt. Liebe Gläubige, deshalb ist unsere Marienliebe und unsere Marienverehrung ein ganz wesentlicher Beitrag zur wahren Ökumene, damit wirklich alle eins sein, alle in dem einen Haus ihre Heimat finden, alle die, die an den Namen des Herrn glauben, den Sohn der allerseligsten Jungfrau Maria. Amen.